mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, absolut spektakulär, Herbert Grönemeyer.
Ich möchte wirklich mal sagen, ich finde, also Herbert war spektakulär gut. Das war wirklich toll. Ich finde, es war ein richtig gutes Interview. Und ich möchte wirklich fast sagen, Grimme-Preis für Barbara Schöneberger.
Warum?
Du hast so ein tolles Interview mit dem geführt. Ich habe den noch nie wirklich, das ist jetzt ungelogen, ich habe Herbert Grönemeyer noch nie so locker, so lustig, so persönlich in einem Interview erlebt wie mit dir. Ihr wart super.
Das freut mich ja.
Richtig
also,
super.
Wir haben Pläne für die Zukunft gemacht, ja, das können wir ruhig so sagen. Also Herbert und ich, das wird was, würde ich jetzt mal. Also laut Schriftlage und auch Gehörlage würde ich jetzt mal sagen, das läuft in die richtige Richtung. Und am Anfang habe ich zu ihm gesagt, es ist interessant, weil alle haben so Angst vor dir und so Respekt vor dir, weil das einfach so ein großer Name ist, so ein Herbert Grönemeyer. Und dann hat er gesagt, ja, und alle fragen mich immer so ernste Sachen und alle wollen mit mir über Politik reden. Dann habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, das wird hier heute nicht passieren. Und als ich heute aus dem Haus ging, sagten alle zu mir, hast du dich gut vorbereitet, wenn Herbert Grönemeyer kommt? Und dann habe ich gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich dachte mir, also ich gucke jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Und ich würde sagen, wir sind einfach geflogen von einem Punkt zum nächsten. Und ich habe ihm meine große Liebe gestanden und er ist gut damit, er ist behutsam damit umgegangen, würde ich sagen. Ja. Und ein neues Album hat er auch noch. Also hier stimmt heute einfach alles. Aber bitte einfach selber reinhören jetzt mit den Waffeln einer Frau, mit dem großartigen Herbert Grönemeyer. Während der Mann, der mir gegenüber sitzt, schon die gesamten Haufen Waffeln in die Hand nimmt und versucht, wie an einem Burger daran abzubeißen, kann ich immer noch nicht fassen, dass er heute wirklich hier ist. Ich gucke jetzt nochmal rüber und sage, ja, er sitzt tatsächlich vor mir. Herbert Grönemeyer ist heute hier bei mir im Studio.
Oh Gott, ja, hallo. Oh, Back, fängt ja gut an.
Das ist ein gewisser Druck auf der. Ich bin seit 35 Jahren in dich verknallt.
Echt?
Und jetzt habe ich dich endlich hier in so einem Studio aus der Tür geschlossen.
Warum hast du mir das nie gesagt?
Ja, ich weiß nicht jetzt, aber ist es jetzt ein Stück weit.
Hätte was aus uns werden können vielleicht. Mann, Mann, Mann.
Aber ich weiß nicht, ob du dann die Karriere gemacht hättest.
Aber ich wäre vielleicht sehr glücklich geworden.
Du hättest zu Hause bleiben können und ich hätte für uns beide gesorgt.
Ah, nee, das hätte ich glaube ich nicht ausgehalten. Da wäre ich in meiner Männlichkeit ich unterwandert worden.
Ja,
nee,
und ich übrigens auch. Ich kann auch nicht gut mit dem Hausmann leben, glaube ich. Also da wären wir uns schon mal einig.
Ja, aber gut, das hätten wir ja regeln können. Aber das finde ich jetzt schade, dass du das heute erst sagst.
Ja, wir haben uns zu selten getroffen, um das wirklich zu vertiefen und dann immer nur in so einem beruflichen Zusammenhang. Und jetzt, aber es ist
vielleicht
ja nicht.
Bleiben uns noch 35 Jahre.
Ja, warte, ich rechne kurz nach.
Also bei dir ist das, glaube ich, kein Problem. Bei mir muss man schon
aber es sind ja die 35 besten Jahre, die ich dann von dir kriegen würde, sage ich mal. Weißt du?
Mit mir ist es immer am besten.
Ja, das stimmt.
Egal wann.
Und weißt du, was es mit dir vor allem ist? Ich glaube, alle haben einen tierischen Respekt vor dir und der Grönemeyer kommt und Hektik und Ding und so. Und jedes Mal, wenn ich dich irgendwo erlebt habe, warst du der umgänglichste, netteste, leichtfüßigste Mensch. Weil ich glaube, viele denken, jetzt gehen wir mal richtig in die Tiefe. Und das bist du auch, aber das bist du nicht nur. Also
nee, das ist das Bescheuerte, dass mich auch Leute immer fragen, ja, du bist immer so ernst und dann sprichst du immer über Politik und ich weiß nicht, was ein Thema ist. Ich sag, das ist überhaupt nicht wahr. Die fragen mich immer so. Also ich weiß nicht, Leute denken, die mich kennen, ich bin an sich wirklich eher penetrant nervig, weil ich an sich versuche, ununterbrochen mir Spaß zu machen, weil ich denke, das Leben ist zu kurz, um ernst zu sein. Aber ich habe das Image des Gescheitelten, der ständig irgendwelche Vorträge hält. Also kann ich auch, wenn ich in Schwung bin. Mhm. Aber man fragt mich latent immer nur über Politik aus. Und das ist natürlich okay, aber auch manchmal extrem nervig.
Wird heute nicht passieren, kann ich dir jetzt direkt schon mal sagen. Gut. Weil es war auch wirklich so, ich fuhr im Vorfeld dann hier hin, ich so, stell dir vor, heute kommt Grönemeyer und bist du gut vorbereitet? Ich so, nee, ehrlich gesagt nicht. Aber
das
ich wollte jetzt
aber gegen dich, ja?
Von meinem ursprünglichen
Konzept nicht
abrücken.
Nur über das Gefühl zu kommen jetzt hier, das reicht jetzt aber auch nicht. Ja? Jetzt bin ich ja schon rot angelaufen, jetzt muss ich das nicht runterfahren.
Nee, wir kommen jetzt voll über das Gefühl. Und du hast, ich habe in einem, so ein paar Sachen habe ich doch gelesen und da hast du gesagt, du würdest gerne mal wieder eine Nacht durchmachen und dann ist mir aufgefallen, ich auch.
Siehst du, da geht's doch schon wieder los.
So.
Nee, ich denke, ja, diese Zeit, nun bin ich auf 3 Jahre nicht auf Tour gewesen oder 4 jetzt fast, weil es eben nicht ging wegen Corona und dann habe ich es auch noch gekriegt. Aber ich bin zum Beispiel auf Tournee meistens auch nach den Konzerten immer noch die ganze Nacht unterwegs. Also heute vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber wenn es geht schon auch noch, weil das Adrenalin so hochgefahren ist, das muss man abbauen. Oder ich war auch im Berghain mal eine ganze Nacht und so. Das ist dann schon, das macht schon Laune, das ist schon lustig.
Aber jetzt, wo geht man hin, wenn man auf Tour ist und man ist hochgefahren und man ist Herbert Grönemeyer? Da kannst du ja auch nicht zum Italiener um die Ecke gehen. Da muss ja irgendwo die Schaumparty muss ja, sage ich mal, fast zu dir kommen, damit du dich dann da so austoben kannst, wie du das dann gerne möchtest.
Ja, zumindest ist in dem Zeitalter der Handys und Fotos natürlich ein bisschen schwieriger, weil man kann natürlich auch keinen Blödsinn machen oder irgendwie, weil man natürlich dabei gleich fotografiert wird. Aber ich bin früher also meistens in Techno-Discos gegangen, also wo es richtig knallte, wo es richtig laut war, wo mich auch keiner ansprechen konnte, sondern hatte ich meine Ruhe. Und mein Bodyguard war dann auch total, denn der hasste Techno, also der hasste Techno, finde ich furchtbar. Und dann stell ich mich da hin und tanze dann, versuche dann wirklich noch Stunden abzutanzen. Ja. Aber das ist natürlich so im Alltag, jetzt wenn ich hier in Berlin lebe, ist es nicht so, dass ich jetzt ständig nachts auf die Piste gehe.
Nee, aber ich träume auch ehrlich gesagt von einem Durchmachen, was gar nicht so sehr mit Techno und Berghain zu tun hat, sondern ich möchte, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor so einer langen Nacht, weil oft gehe ich so auf eine Party und denke ich mir, oh Gott, die erwarten jetzt, dass man bis um 4 Uhr bleibt und so, das stresst mich manchmal. Und dann finde ich es aber so schön, wenn du den 4 Uhr überschritten hast und dann wird es schon, ich möchte Sommer, ich möchte, es wird hell und ich sitze im Garten mit einer Tasse Kaffee und es wird hell.
Ja, man ist stolz auf sich selber. Ich glaube, man spürt sich selber, wenn man durchmacht, also wenn man auch durchtanzt, man spürt sich selber halt. Man hat das Gefühl, man existiert und ist stolz auf sich, dass man das durchhält und freut sich über sich selber, dass man so gute Laune hat. Ich finde das an sich schon mal ein ganz wichtiges Element und das, glaube ich, ist das, was man ununterbrochen zusammenkratzt, dass man immer wieder Momente hat am Tag oder in der Nacht, wo man sagt, ich bin ja doch noch ich und irgendwie bin ich auch gar nicht so schlecht, wie ich bin.
Ja, wer vermittelt einem das? Dass man nicht so schlecht ist, wie man ist, weil das sind nicht die Fans, die da stehen und deine Texte mitsingen. Die lieben dich und die verehren dich, aber die sind nicht die, aus denen du dieses Gefühl geschöpft hast, dass du nachts wach wirst und sagst, ich bin eigentlich doch gar nicht so schlecht.
Nee, das muss man sich selber schon antrainieren. Also das ist schon elementar. Mein Vater kam immer die Treppe runter und sagte, dass ein Mann allein so schön sein kann, ist an sich unfair. Also,
mein Vater kam auch immer, hat so posiert, die Arme genau. So angespannt und meine Mutter hat immer gesagt, Hans, verletz dich nicht.
Ja, ich habe gesagt, immer Oberarme wie Beton, kannst du mal anfassen und so. Also ich denke, man muss schon immer wieder am Tag so Sekunden oder längere Sekunden bis Minuten haben, wo man einfach sich selber sagt, neben aller Melancholie, du bist ein super Typ und das sehen nicht alle so, aber das ist auch letztendlich wurscht, weil solange du das selber so siehst, ist ganz gut so.
Was findest du denn richtig super an dir?
Ich denke, dass ich halt wahnsinnig schön singen kann, also fast schon außergewöhnlich gut.
Ja, ja.
Dass ich sehr, sehr gut tanzen kann, weil ich sehr anmutig, ich habe sehr schön lange Beine, ich habe außergewöhnlich lange Beine.
Und, ja, das stimmt, ja, ich weiß, was du meinst.
Und ich kann sehr gut tanzen und ich bin an sich auch optisch, wenn es nicht gerade früh morgens ist, denke ich, habe ich ein sympathisches Äußeres. Ja, und das würde ich sagen, ist das Schwächste. Aber der Rest geht.
Da kommt ja einiges zusammen. Ja. Gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du dachtest, dass du richtig geil bist?
Ja, logisch. Also ich glaube, es gab eine Phase, also das war speziell, würde ich sagen, nach Ende der 80er, Anfang der 90er, dass ich Bochum habe ich, sagen wir, die Platte war ja ein Überraschungserfolg. Das habe ich gar nicht so richtig geschnallt, weil das war einfach zu überwältigen. Dann kam nochmal Ö später.
Ja.
Mit Was soll das?
Da bin ich eingestiegen ins Geschäft.
Und da dachte ich, also. Da kriegte ich schon, dann spielten wir Konzerte, die Leute kollabierten und ich weiß nicht was.
Ja.
Und da hatte ich schon eine Phase, die war, also ich fand die toll, ich glaube keiner außer mir fand die toll, aber ich fand mich riesig und das war natürlich auch, da bin ich einmal durchmarschiert, da musste man mich schon ganz schön schwer am Boden festnageln, also das war, da wurde ich schon ziemlich blasiert. Und dann wurden die 90er aber aufgrund von anderen Situationen halt viel, viel härter. Aber da würde ich schon sagen, dass ich da eine Phase hatte, wo ich dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Und waren dann alle so hinter dir, so ein ganzer Entourage von Leuten? Es ist ja oft so, dass man dann kommt und man hat immer so ganz viele Leute hinter sich und alle sagen immer, grün, grün.
Nee, das hatte ich komischerweise nicht. Also es war nicht so, dass ich umgeben war von, also das liegt vielleicht auch an meiner Herkunft und auch von meinem Zuhause oder so. Also dass nun alle da das Gleiche so sahen wie ich. Also vielleicht konnten die dem auch nicht folgen, das war ja. Aber das war nicht so. Also ich hatte zum Glück immer Leute oder Menschen oder auch liegt auch an, denke ich, an der, wo ich herkomme, die sahen das eher skeptisch. Oder die haben das auch immer mal wieder artikuliert und sagen, du wirst aber ein bisschen komisch jetzt oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist nackte Eifersucht. Die verstehen mich einfach nicht und die wissen gar nicht, auf welchem Trip ich gerade bin. Mhm. Also das würde ich nicht sagen. Also ich hatte jetzt nicht um mich herum bis heute nicht, dass die Menschen nun mir nur ständig sagen, was ich für ein Megatyp bin.
Aber du warst ja auch in einem guten Alter damals. Du warst ja genau richtig alt, um so eine Karriere zu machen. Weil ich bin ja fest davon überzeugt, wenn man halt 18 ist und man macht so eine Karriere und es gibt ja Leute auf der Welt, die eben so jung, so erfolgreich werden, das kann man nicht packen.
Ich glaube, dass das generell wahnsinnig schwer ist. Also die Wucht des Erfolges ist auszuhalten, ist ein Megasturm. Das damit klarzukommen, ist eine unheimliche Wucht. Und da braucht es ganz, ganz viele Menschen, so die diesen Fesselluftballon am Boden festbinden. Also das ist hart. Und wenn umso jünger du bist, und da gibt's ja genug Beispiele, dann ist das für den Kopf und auch was die Bewunderung angeht, was das Geld angeht, was die Euphorie angeht, was die innere, dass die Auseinandersetzung, weil letztendlich ist Erfolg oder Ruhm ja was Hohles. Das ist ja nicht griffig. Das ist halt Pop. Hm. Und man selber denkt aber plötzlich, das ist die Realität. Und dieser Spannungsfeld ist enorm kompliziert. Das ist, und ich meine, ich bin Dorfprominent. Man macht das jetzt weltweit. Also weltweit, ich komme jetzt von einer anderthalbjährigen Tour und egal wo ich aufschlage, ob das in Tirana ist, ob das in Kasachstan ist oder
Albtraum.
Und dann komme ich zurück nach Chelsea oder keine Ahnung, sitze dann da zu Hause im Zimmer und denke dann plötzlich, was jetzt? Das ist schon noch anders. Aber diese Wucht, was Ruhm ausmacht, was Erfolg ausmacht, aber damit umzugehen, ist sicherlich umso jünger du bist, umso schwieriger.
Aber du hast ja gesagt, also gut, die guten Sachen, davon lässt man sich manchmal ein bisschen hochherzen, aber du hast auch gesagt, du lässt dich auch von den schlechten Kritiken nicht runterziehen.
Nee, das ist mein Vorteil, dass ich so lange gebraucht habe. Und auch am Theater war oder selbst meine Familie, selbst mein Vater immer sagt, aus dem wird nichts. Mhm. Obwohl ich jetzt nicht auf den Kopf gefallen war oder in der Schule auch ein bisschen, also ich machte mein Leben, glaube ich, schon ganz ordentlich richtig zusammen. Aber die Leute haben das schon von außen, haben die mir gedacht, was macht der eigentlich? Und ich hatte aber immer einen Heidenspaß in allem, was ich machte. Mir war das völlig wurscht. Also ich habe auch nie Geld von zu Hause bekommen in meinem Leben, keinen einzigen Pfennig. Ich habe mit 13 schon als Band bin ich aufgetreten, habe Tennisbälle aufgesucht, ich habe Tennis gespielt oder Schiedsrichter. Ich habe mir immer mein Geld verdient und war immer guter Dinge. Ich war immer guter Laune und fand alles, was ich machte, machte ich so mit dem Spaß. Und solange ich den hatte, dachte ich, kann mir auch nichts passieren. Und das Leben war dann ein bisschen härter, aber ansonsten bis heute versuche ich mir in allem, was ich tue, selbst wenn ich jetzt hier sitze, irgendwas muss mir jetzt hier Spaß machen.
Jetzt muss es gleich mal losgehen, gell?
Deswegen sitzt man hier und freut sich, weil sonst.
Ja, du hast gerade zu mir gesagt, ich mache ja eigentlich alles gern und so und ja. Das ist auch eine Entscheidung.
Bitte?
Das ist eine Entscheidung
und ich habe aber zum Glück auch einen Vater gehabt, der eine unfassbare Lebensfreude hatte, obwohl er seinen eigenen Vater mit 4 verloren hat, seinen Arm in Stalingrad, dann auch noch seinen Sohn, den zu meinem Bruder verloren hat. Aber der hatte eine ganz merkwürdige Demut vor dem Leben und gleichzeitig eine unglaubliche Lebensfreude, der biss ins Leben rein. Und das fand ich immer sehr, das hat mich, glaube ich, auch geprägt. Der tratschte nie, der redete nie blöd über andere Menschen. Was ich schon ab und zu tue.
Ja, das nicht. Macht auch Spaß.
Ja, aber er macht
ja auch viel,
aber er machte das nicht. Ja. Er liebte Menschen, er war wirklich er liebte Menschen und war ein feiner Mann und hat das Leben genossen. Also der war wirklich, der soff gern, trank gerne, der rauchte und aß wahnsinnig gerne. Fand sich eben auch noch das Bild schön, was absolut nicht stimmte, aber der lief.
Du sagst soff. Ich habe letztens so einen lustigen Spruch gehört von so einem Schwarm. Seufsch, stirbsch. Seufsch nicht, stirbsch auch.
Ja, genau. Also der ließ sich, der ging auch am Strand mit so einem Wifebeater Unterhemd und einer blauen Hose mit seinem einen Arm und du dachtest, und war ziemlich korpulent. Man hat ein charmantes Gesicht, aber du dachtest, ihren Führer lassen grüßen. Der war von sich komplett begeistert und dachte, alle Frauen müssen ihn dann super finden. Was auch viele taten, muss man fairerweise sagen. Das war wirklich beeindruckend. Und er hatte damit gar kein Problem, war so ein westfälischer Sturkopf und und das ist, glaube ich, so, der hat sein Leben sich auch so ausgerichtet, dass er zumindest dem alles abgewinnt, was geht.
Ja. Naja, das ist ja auch eine self-fulfilling prophecy. Ich habe mich ja auch so positioniert. Zu mir
du
sagen
jetzt
alle,
ja auch nicht gerade wie, nee, wie
aber bei mir ist natürlich aber auch so, ich hätte für Niedergeschlagenheit, es wäre gar kein Raum mehr, weil ich mir natürlich so lange, so sehr diese gute Laune-Nummer irgendwie, sage ich mal, rangeholt habe, dass ich komme da jetzt gar nicht mehr davon runter letztendlich. Ich glaube, für leise Töne ist jetzt bei mir oder für sage ich mal, für Nachdenkliches ist jetzt fast kein Platz mehr in meinem Leben.
Na gut, das soll man nicht unterschätzen. Es geht ja hier nicht nur darum, dass man, ich denke, diese Unbeschwertheit muss man sich immer wieder neu erkämpfen. Ist ja nicht so, dass man nur durch die Gegend rennt und nur auf dem Sofa sitzt und gar nicht vor Vergnügen nicht quietschen. Und dann ist natürlich auch, man hat auch andere Momente, aber grundsätzlich dem Leben das abzugewinnen, was es bietet, ist schon
ja,
wirklich wichtig.
Und ich glaube, ja, ich bin eben auch, ich bin ja sehr calvinistisch mit mir und meiner, wie soll ich sagen,
Protestant auch?
Nee, ich bin gar nicht getauft, aber ich habe schon eine richtige.
Das fehlt. Also, okay.
Naja, siehst du? Das, jetzt haben wir schon jetzt, den ersten Ehestreit.
Also könnten wir ja aber direkt schon mal die Kirche buchen. Okay, ja, was? Okay.
Nee, ich bin gar nicht getauft. Das heißt, also ich bin da, ich musste mich nie auch entscheiden und so. Und habe aber eine protestantische Arbeitsethik, würde ich sagen. Hast du die auch?
Ja, ich bin Protestant und mein Vater war Calvinist. Also insofern trifft das alles zu. Ja? Was man macht, macht man vernünftig.
Ja, und auch so ein bisschen so dieses, man kann Vollgas geben, aber halt nicht nur. Und man muss schon, es muss immer das Gegengewicht geben. Ich bringe Leistung und dann kann ich auch das und ich liefere richtig ab und dann kann ich eben auch locker, flockig irgendwie sagen, ja, ist mir egal, ich laufe jetzt im Paillettenkleid, lache ich jetzt hier. Aber weil ich aber auch weiß, dass ich vorher halt irgendwie abgeliefert habe. Das habe ich schon extrem.
Ja, das ist auch das.
Bei dir genauso, nur ohne Paillettenkleid.
Mir steht auch Paillettenkleider, so ist nicht, das habe ich ja schon. Aber grundsätzlich kann ich auch mich freuen, also wenn ich nichts geleistet habe. Aber es stimmt schon, wenn ich was mache, mache ich es vernünftig und denke danach, dann das ist schon richtig. Also dieser Arbeiterethos, der steckt auch in mir drin, das stimmt.
Kommst du manchmal abends nach Hause und dann setzt du dich an den Küchentisch, wenn du eigentlich einen Hit hättest schreiben sollen an dem Tag und sagst, ich war halt nicht gut. Hast du das manchmal, dass du dann daran leidest, dass es jetzt, heute war ich nicht gut?
Ja, wenn ich im Studio war und habe was nicht hingekriegt, ja. Dann ja. Also ich meine, ich bin nicht, dass man denkt, also Selbstzweifel habe ich schon kübelweise, so ist nicht, also in meiner Arbeit. Ist nicht so, dass ich denke, alles, was ich anfasse, ist spitze, im Gegenteil. Aber ich habe auch Tage, wo ich mich total genervt bin, weil ich was nicht hinbekommen habe.
Wann kriegt man denn was nicht hin? Also was kriegst du nicht hin dann?
Ja, wenn ich allein im Studio war und kriege ein Arrangement für ein Stück nicht geknackt oder kriege eine Keyboard-Figur nicht sauber gespielt oder kriege was, wenn mein Klaviertake war Mist oder hat keine Emotionen gehabt, habe ich 20 Mal gespielt, war beim 20. Mal noch Schrott. Also das sind Details, die mich dann tierisch nerven. Also wo ich merke, du warst nicht so gut, wie das sein müssen und darum nicht. Oder wenn ich Texte schreibe, wird es ganz extrem. Also da,
ich wollte gerade sagen, ich dachte eher, also die Texte sind noch, du hast doch einen unterm Keyboard sitzen, den du hochholst und sagst, du spielst jetzt mal für mich emotional. Du hast da noch Leute.
Nee, das spiele ich schon selber.
Leute, nein. Du spielst doch nicht die Keyboard-Figur selber.
Alles spiele ich selber. Ja, logisch spiele ich alles selber.
Jetzt bin ich ja noch mehr verknallt.
Ja, hoffe ich. Also auf jeden Fall spiele ich alles selber.
Und weil du die Kohle auch nicht zahlen willst?
Ich bin wahnsinnig, ich bin überhaupt nicht geizig, gar nicht, also überhaupt nicht, im Gegenteil, ich meine, vor meiner Mutter kam aus Russland und ich bin das Gegenteil von, ich gebe wahnsinnig gern Geld aus, aber ich spiele die Sachen selber und hader dann mit mir selber, wenn ich das nicht, aber beim Texten wird es noch extremer, weil ich dann einfach unheimlich zweifle an jedem Wort, was ich schreibe. Also das nervt mich dann richtig und dann sitze ich auch gerne rum und nerv auch alle. Also ich sage immer, wenn ich anfange, Texten zu schreiben, ich werde jetzt ungenießbar für 3 Monate oder 4, das müsst ihr einfach wissen, weil da sitze ich die ganze Zeit rum und drehe jedes Wort 15 Mal um.
Aber du hast ja, wenn du dich sagst, du setzt dich hin und schreibst jetzt 3 Monate, da hast du ja vorher schon dein Notizbüchlein oder dein Handy, ich glaube, du schreibst es ja ins Handy rein, hast du ja schon voll mit unfassbar vielen guten Ideen. Bei mir ist es so, wenn ich eine Kolumne schreiben muss für mein Magazin, dann weiß ich genau, ich brauche jetzt so und so viel, ich brauche jetzt 3 gute Ideen, das sind dann ungefähr so und so viele Zeilen, dann weiß ich, daraus kann ich jetzt was schreiben. Wenn ich dann nur eine habe und ich habe nur 2 Zeilen, dann weiß ich schon, oh Gott, jetzt wird's unglaublich schwierig. Kannst du dann ermessen an der Menge der Ideen, die du gesammelt hast, dass das sehr ergiebig wird alles?
Ich habe überhaupt keine Ideen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe im Telefon nur Worte stehen, die ich lustig fand, wenn ich irgendwas lese, dann schreibe ich mir das auch.
Lustige Worte? Deutsche lustige Worte?
Ich habe das Telefon jetzt leider gerade vorne hingelegt. Aber ich im Gegenteil, ich weiß überhaupt nicht, wenn ich Texte schreibe oder eine Platte mit Texte, weiß ich so eventuell ein Thema, wo ich sage, das betrifft mich jetzt seit einer gewissen Zeit, also was bei der letzten Platte ja noch nicht besonders schwierig ist. Aber ansonsten weiß ich gar nichts. Ich fange bei null an und hab tierische Angst, dass mir nichts einfällt. Und schon umso älter man wird, umso mehr Angst hat man, weil man denkt, man hat schon alles erzählt.
Oh, ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich schreibe ja keine Songs, ich könnte es auch überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht meine Gefühle ausdrücken. Ich habe einmal versucht, ein Liebeslied
nicht
zu singen.
Nicht im Text oder generell nicht? Das wäre schon elementar für uns.
Nee, sonst sehr. Ich bin sehr körperlich.
Ah, auch das noch.
Nie müde. Ich arbeite ohne Ende. Und ich bin wirklich also ein Quell der Freude in aller Hinsicht. Und das stimmt, was man sich erzählt da draußen.
Gut.
Nee, aber ich kann keinen, ich kann nicht in einer öffentlichen Form, über einen öffentlichen Kanal, über meine Gefühle sprechen. Da muss immer ein witziger Haken dabei sein. Und deswegen bewundere ich das umso mehr, wenn jemand wie du sein Innerstes nach außen kehren kann.
Moment, ich tue so, als wenn ich das könnte.
Ach, jetzt hör doch
auf. Ich tue so. Das ist natürlich alles kunstfertig. Also ich meine, natürlich stelle ich mich öffentlich besser dar, als ich in Wahrheit bin. Im Wahrheit bin ich schon relativ nervig. Nein, also ich habe schon Spaß daran und auch die Dinge zu sagen, aber trotzdem bleiben meine Lieder natürlich auch. Ich stelle mich natürlich öffentlich schon dar, als wenn ich jetzt ein super Typ wäre.
Ja, nein, aber du stellst dich da als verletzlich, als
also ja, wahnsinnig sensibel auch. Ja, das stimmt.
Aber diese ganzen Dinge, also ich sage mal eine, also so Emotionen so zu formulieren und das ist ja schon ein bisschen, als würde man sich nackt vor Leute stellen.
Nee, das stimmt nicht. Das will ich erstmal keinem zumuten, weil das löst natürlich Hysterie aus.
Ja, eben, du hast ja den Weg, also du hast den Weg von Text gefunden.
Aber das ist natürlich nicht wahr, sondern das ist alles Stilisierung natürlich. Also das ist wie ein Brief, den man schreibt. Da schreibt man natürlich auch so klug, dass der Gegenüber denkt, boah, also der, wenn einer das kann und auch über Dinge sprechen und artikulieren, dann ist der das. Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ob das jetzt im privaten Umgang das Gleiche ist, da wäre ich vorsichtig.
Ja, ich stelle mir das natürlich schon unser Zusammenleben, also sage ich jetzt mal so vor, dass es schon sehr poetisch ist, zumindest von deiner Seite aus.
Ach so, aber würde ich bei dir schon rauskitzeln. Also wenn wir jetzt zusammenleben würden, würde ich das bei dir schon, das würde glaube ich keine 4 Tage dauern. Dann glaube ich, dann wärst du voll drauf und dann könnte ich mich beruhigen.
Schreib ich dir die Texte.
Wollte ich gerade sagen, dann hättest du das alles schon hingekriegt.
Der feine Herr, der ist jetzt nur noch im Ruderboot.
Und ich würde dann auch immer stiller werden, glaube ich. Und denke, die macht das schon. Die macht das schon. Ich gebe dann immer so kleine Schubser und dann läuft das von alleine.
Wie ist das eigentlich, frage ich mich immer so als Popstar, wenn man... Jetzt sage ich mal, man ist in einer total glücklichen Beziehung und dann kann man ja nicht die ganze Zeit nur darüber schreiben, wie glücklich man ist. Dann schreibt man vielleicht auch mal einen Song, ich verlasse dich jetzt, weil ich finde eine andere geiler. Kann man das dann innerhalb der Beziehung abstrahieren? Ja.
Ja, Moment, ich schreibe aber hier nicht keinen Dokumentarfilm, wenn ich meine Platten mache. Also ich erzähle jetzt nicht hier, es ist nicht Grönemeyer privat, sondern was ich schreibe, ich verwurste alles, was mir in den Kopf kommt. Also alles, was ich halbwegs denke, das kriegst du durchdekliniert, versuche ich als Text. Also das hat aber nichts, wenn man meine Platten hört. Dann spürt man vielleicht hinterher, in welcher Phase war der oder ist der. Mhm. Aber muss vorsichtig sein, dass man denkt, jetzt weiß ich, also es war damals mit Was soll das zum Beispiel, wo die Leute mich wirklich fragten, sagen sie mal, wie geht's Ihnen denn so?
Denn jetzt, nachdem sie sie verlassen hat.
Und ich denke, was, wieso, mir geht's gut. Da sind Sie sicher, ich sag. Ja, wieso? Naja, Sie wissen ja schon. Und ich so, was weiß ich? Naja, der Typ, der da bei Ihnen in der Küche...
Der mit der Zahnbürste.
Ich sag, wer sitzt bei mir? Was? Wer? Wo? Ach so, Sie meinen das... Ach, jetzt habe ich's. Nee. Also okay. Ich schreibe da nicht nach draußen, erzähl den Menschen. Und was sie dringend wissen müssten, bei mir sieht es halt so aus. Aber wie meine geistige Atmosphäre ist oder über welche Dinge ich nachdenke, das schon. Aber der Rest bleibt künstlich.
Okay. Seit Freitag ist das neue Album raus. Das ist los. Du hast gesagt, was in dem Album Thema ist, kann man sich ja denken. Das heißt, du hast über die letzten 3 Jahre geschrieben, über die letzten 4 wahrscheinlich, sogar vielleicht 5. Und da ist ja wirklich tatsächlich auf der Welt eine ganze Menge passiert. Oder schreibst du über etwas, was in deinem Leben passiert ist?
Nein. Also ich denke, was in der Welt passiert, betrifft mich ja in meiner Welt. Also ich sitze ja nicht unter einer Kohl- oder Käseglocke. Aber nee, ich schreibe schon, wie mich das beeinflusst hat, wie ich denke, wie ich ticke, wie das mein Denken beeinflusst hat. Und gleichzeitig, wie ich damit umgehe und wie ich umgehen will und umgehen werde. Also ich denke, Musik oder alles, was Kunst angeht, sollte auch immer eine Perspektive haben oder nach vorne denken oder auch wenn es traurig ist, auch das durchdeklinieren. Nee, ich denke dann schon über die Dinge nach, die mich da eingeholt haben oder auch mich genauso überfallen haben wie alle anderen Menschen auch.
Wo hast du das Album geschrieben?
Ich habe angefangen in Italien. Ich war erst in Umbrien, haben wir uns ein Haus gemietet, weil wir nicht in die Städte wollten. Das war natürlich jetzt der Hochzeit von Corona. Dann haben wir uns da ein Haus gemietet, ein Studio eingebaut, haben da übers Tal hinweg geguckt und so haben schön Chianti getrunken und Pasta gegessen, eine wunderbare Köchin, die uns bekocht hat. Alex und ich, wir sind zu zweit. Mhm. Also da ist natürlich noch ein Nebenbuhler, das musst
du
wissen.
Was macht der Alex? Also der ist mit dabei, ist überhaupt kein Problem. Zwei Männer und eine Frau in einem Haus, was über Umbringen guckt, so fangen viele gute Filme an, würde ich mal sagen, die ich mir anschaue.
War auch so. Wir haben uns also fast ganz selten nur angezickt. Mhm. Also ansonsten
was macht der Alex also beruflich?
Wir produzieren zusammen.
Okay.
Wir produzieren zusammen. Also er kommt von den Beats, er hat früher die ganzen Deep House Beats gemacht und wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Wir sind im Grunde eine alte Ehe, bis ich ihn dann mit nach Berlin nahm und ich ihn ein Theaterstück mache und er sich direkt da in eine Schauspielerin verliebt und mit der ist er jetzt auch verheiratet.
Oh.
Deswegen bin ich auch zurückgekommen nach Berlin Ende der 2008, glaube ich, oder 2009, weil wir quasi täglich uns sehen. Mhm. Und dann sind wir da, also haben in Italien angefangen, sind dann im Winter nach Schweden gegangen, nach Gotland, haben da in Visby, haben da am Hafen in so einem richtig alten Hippie-Studio gesessen und haben uns schön die Hafskräfte, das sind so lange Langustinen, haben wir uns reingezogen mit Mayonnaise und Bier, das war dann die andere Variante, neben der Pasta und dem Wein. Und dann sind wir
hört
nach Berlin.
Man das?
Und das hört man eindeutig, es hat knackt. Also Berlin, Schweden war knackiger und
Italien war weicher.
Und Italien war mehr Kohlenhydrate, also waren wir tiefere Bässe, tiefere Beats. Und dann sind wir nach Berlin gekommen und haben hier dann preußisch ordentlich genau. Die Platte zu Ende gestellt.
Brauchen Sie nicht denken, dass wir Sie anders behandeln, nur weil Sie beim Fernseher arbeiten.
Ja.
Das ist dann eingeflossen.
Dann haben wir das Ganze ordentlich zu fertig genagelt und das ist daraus geworden. Und ich glaube, hoffe, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber ich hoffe, es ist ganz schön geworden.
Liebt man sein jeweils aktuelles Baby sozusagen, also diese CD, dann am allermeisten oder liebt man sie manchmal mehr auf Distanz? Ich kann wirklich nicht mitreden, aber ich habe ja auch ein paar Platten gemacht und manchmal habe ich die, während ich die gemacht habe, konnte ich das nicht so richtig einordnen und dann habe ich die manchmal so 2 Jahre später gehört und dann dachte ich mir, also deine Musik wird ja gespielt, aber meine ist dann einfach 2 Jahre, passiert gar nichts und dann hole ich das aus dem Schrank und dann dachte ich mir, das ist gar nicht so schlecht, habe ich mir dann gedacht, so nee, nach
so
2 Jahren,
aber
weißt
auch. Du? So ist es auch. Ich meine, man ist auch von einem neuen Kind erstmal geschockt, würde ich sagen, also so ist nicht. Also man freut sich, aber gleichzeitig weiß man ja nicht, was da kommt, aber bei einer Platte ist wirklich so, dass man sagen kann, das dauert, bis man Abstand hat und wundert sich im Nachhinein, wie gut man mal plötzlich was findet oder auch umgekehrt, wo man feststellt, oh, das ist doch eher schlabbriger, als ich dachte.
Ja.
Da warst du besonders clever und hast gedacht, das merkt keiner, aber letztendlich merkt man es doch. Also das ist, den Abstand hat man erst nach einer gewissen Zeit, weil man ist einfach voll im Wahn, also im Tunnel.
Hast du Lieder, die du sehr liebst und die das Publikum bis heute nicht richtig honoriert, wo du sagst, das ist eigentlich das beste Lied, was ich meiner Meinung nach geschrieben habe, keine Sau interessiert's?
Nee, die besten Lieder, sagen wir mal, zum Meer würde ich sagen, ist sicherlich eins der besten Lieder, wenn nicht das Beste, was ich je geschrieben habe. Oder ich hatte neulich eine Begegnung am Bahnhof, da kam ein sehr netter Mann auf mich zu und sagte, ich wollte Ihnen mal sagen, ich mag Ihre Musik wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin aus der ehemaligen DDR und schon seit 40 Jahren höre ich Ihre Musik und besonders gerne habe ich von Ihnen das Lied Grönland. Und da habe ich gedacht, oh, das war der erste Mann, der das sagt. Das geht da genau nach der Wiedervereinigung um dieses Verhältnis Ost und West. Mhm. Und das fand ich rührend, dass der so ein Lied, was ich auch sehr, sehr schön finde, was aber noch nie jemand gesagt hat.
Ja, ist interessant, ja.
Wo ich aber dachte, es gehen dann doch Lieder, betreffen Menschen, selbst wenn das keiner sonst mitkriegt, die vielleicht wirklich auch was zu erzählen haben. Und das ist eins von denen, die exakt, das ist schon schön.
Und merkst du, wenn du einen Hit geschrieben hast? Kommst du abend heim, sagst, Schatz, heute habe ich einen Hit geschrieben. Bestell den Porsche.
Bestell den Porsche oder bestell ihn ab. Also, nein, aber nee, man weiß schon bei einer Platte, welche Lieder so für einen selber so eine Wärme haben oder wo du sagst, die haben irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich drüber, wenn ich das höre oder selbst wenn ich singe. Aber dass man Hit geschrieben hat, das weiß man nicht. Das beurteilen dann andere von außen, weil ich bemühe mich ja, jedes Lied so gut zu machen, wie es gerade geht.
So.
Und also das ist schon, also beim Mensch war es relativ offensichtlich, weil das war so, das stand also schon als, ohne Text stach das schon heraus.
Hymne. Das ist eine Hymne.
Ach so,
habe ich meine stärksten. Ich habe geheiratet. Ich habe nicht selbst geheiratet. Ich war zugegen bei einer Hochzeit.
Ich wollte gerade fragen, was, ich habe nicht selbst geheiratet. Ich wurde geheiratet.
Nee, ich war zu Gast auf einer Hochzeit.
Ich habe dummerweise vor 35 Jahren geheiratet.
Ja, aber das ist ja alles. Heute stellt sich das jetzt alles raus, dass das alles. Aber es war ja alles nur Vorspiel, ja. Jetzt, wo wir uns heute treffen. Ja. Ich war zu Gast auf einer Hochzeit in Ibiza. Gut. Und da haben wir am Strand getanzt.
Ja, okay.
Die ganze Nacht zu diesem Song. Und das ist so gut,
ein
wenn man
Lied die ganze Nacht.
Ja,
wie langweilig
also es war
das denn?
Eher keine Ahnung. Aber es war irgendwie, ich habe für mich spielte nur dieses Lied, vielleicht waren dann auch noch ein paar andere Songs, aber das wollte ich jetzt ja, Gott, muss ich dich jetzt hier ja nicht so belasten mit anderen Künstlern. So, jetzt pass auf, wir spielen ein Spiel. Meine Redaktion hat das vorbereitet. Ich weiß nicht, worum es geht. Lieber Herbert, liebe Barbara, heute haben wir uns mal wieder selbst übertroffen, denn wir haben uns ein Spiel ausgedacht, bei dessen Namen Herbert hellhörig werden sollte. Ihr spielt nämlich Das ist los, wenn. Wir haben euch Wenn-Sätze vorbereitet und wollen von Herbert wissen, was ist los, wenn das passiert. Das ist los natürlich wegen Album und so weiter. Wenn nicht, dann wird es euch jetzt spätestens klar, wenn ihr die Sätze seht. Viel Spaß. Okay.
Gut.
Das ist los, wenn jemand dir dein Auto zerkratzt.
Das ist ärgerlich, aber das passiert. Das habe ich schon öfter erlebt. Das bin ich jetzt. Ich bin völliger Autofanatiker, aber ich hänge jetzt nicht an Dingen. Also wenn das mir ein Auto kratzt, bin ich sauer, aber mache jetzt nicht so.
Ist dein Auto in ganz doll sauber?
Mein Auto ganz doll sauber. Ja. Ich hasse Sauberkeit.
Ich auch.
Ich mag, bin Chaot und also ich bin, also ich nicht, ich bin jetzt, ich mag's nicht messy, aber ich klinische Sauberkeit in für mich ist erstickig, kann ich nicht.
Auch bei Menschen, findest du nicht?
Ganz furchtbar.
Lernst du nicht auch manchmal Leute kennen, wo du denkst, oh Gott, der reinigt vorher erstmal mit Sakrotan alles durch,
ja,
bevor
er
beigeht.
Ja, es ist alles nicht berührt und es steht nirgendwo was und es ist nichts unordentlich und
nicht gelebt.
Alles ist aufbewahrt. Nee, das kann ich nicht. Also ich kann
hingestellt.
Erstickig. Ich hab's gerne ein bisschen, also ich selber bin in Anführungsstrichen eher unheimlich chaotisch. Ich glaube, ich bin im Kopf relativ strukturiert. Aber meine Umgebung muss durcheinander sein. Ich mag, also es gibt das Büro von Paul Smith, da fliegt alles durcheinander. Oder es gibt so alte Anwälte, die haben überall ihre Akten rumfliegen im Zimmer und überall so, weiß gar nicht wo, was. Finde ich super. Also
wie bei Loriot, der sagt doch, sie sitzen auf dem Feuilleton der FAZ.
Ja. Ich finde, es muss überall ein bisschen, ich mag nicht irgendwo reinzukommen und dann ist das imposant, aber komplett ungelebt. Da weiß ich gar nicht so viel.
Ja.
Wein kann man nicht verschütten.
Nee, du hast total recht. Wenn du die Steuererklärung alleine machen musst.
Das habe ich. Ich bin einmal aus dem Urlaub gekommen, weiß ich noch, 1900, schlag mich tot, Anfang der 80er, weil mein Steuerberater in Bochum so überfordert war, plötzlich mit meinem Erfolg, dass der nur noch die Quittung in eine Plastiktüte, also auf jeden Fall musste ich selber zum Finanzamt gehen und weil ich war insolvent. Ich mit Vorauszahlung und allem war ich völlig plötzlich platt. Und ich kam aus dem Urlaub und lag bei mir auf dem Tisch, lag ein Briefumschlag, als ich den aufmachte, dachte ich, oder bin ich selber zum Finanzamt in Bochum gegangen, habe mich angezeigt. Also quasi, ich habe gesagt, hier ist was schiefgelaufen, habe das alles nochmal neu machen lassen mit einem neuen Unternehmen, was aus Köln war. Mhm. Und seitdem machen die das. Ich habe seitdem keine Steuererklärung mehr gemacht.
Hast du mal Geldsorgen gehabt?
Nein.
Weißt du immer, wie viel Geld du hast?
Nein. Aber ich weiß, deswegen habe ich ja vorhin erzählt, ich weiß, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr eben mein Geld selbst verdient habe. Also schon früher, glaube ich, sogar fast beim Tennis. Ich hatte nie Geldsorgen, aber ich hatte jetzt auch nie viel Geld oder so, aber ich hatte immer genug Geld, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt gerade noch mir ein Klavier habe ich bekommen von meiner, ich sage nicht die Firma, auf jeden Fall. Die Schwester von dem Herrn, der mir das Klavier vermittelt hat, die hat in Bochum eine Kneipe übernommen jetzt und hat dann noch einen alten Vertrag von mir gefunden, wo ich in der Kneipe spielen sollte, so zwischen 9 und 12 und kriegte dafür, glaube ich, 400 Mark oder so.
Aber 400 Mark, das war auch richtig wahnsinnig
aber
viel Geld.
Ich habe immer schon gespielt in jedem Jugendheim, in jeder Feuerwehrzelt, seitdem ich denken kann. Und ich habe immer mein Geld verdient.
Aber was hast du da gespielt? Da hattest du noch gar kein eigenes Repertoire,
keinen einzigen Song von mir.
Was hast du gesungen? Simon Garfunkel.
Nee, auch nicht Simon Garfunkel. Also, ich habe angefangen, auch nicht. Ich habe angefangen mit, keine Ahnung, Doors und Ten Years After und Queen, Cream und Hendrix und
okay.
Dann habe ich so Folk gemacht, so Dylan, Randy Newman, Donovan.
Oh, das wäre so cool, wenn man dich heute nochmal irgendwie, wenn du dich nochmal, weißt du, für jetzt sag mal große Events, also Herr Jauch wird 70, sag ich mal, sowas, ja? Und dann Herbert Grönemeyer ist heute bei uns und der singt uns so und dann singst du so Party-Medleys. Bisschen Dancing Queen.
Ich spiele auch nicht auf Geburtstag.
Bohemian Rhapsody.
Ich spiele auf Geburtstag grundsätzlich nicht und das ganze Zeug, was ich damals gespielt habe, könnte ich auch heute nicht mehr. Also, aber so habe ich überall, bin ich überall aufgetreten und das hat einen Heidenspaß gemacht. Ich habe dann auch das Klavier, denn manche Jugendheime hatten noch Klavier, die mussten noch selber stimmen.
Ja.
Oder fehlten noch ein paar Tasten, egal. Ich habe, und auch in Frankreich habe ich in Kneipen gespielt oder an Geburtstagen und Hochzeiten. Der Claude Rudolph, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der hat zu meinem 50. Geburtstag, wir waren gute Freunde, wir beiden. Ja,
hat er bei Ford auch mitgespielt, ne?
Ja, genau. Ja. Der hat zum 50. eine Rede gehalten und hat gesagt, also Herbert kam immer mit der Gitarre und immer sagt, das soll ich mal wieder was spielen? Und ich sage, nein, bloß nicht wieder Morning Has Broken, bitte nicht, Herbert, doch, ich könnte mal was spielen. Nein, bitte nicht spielen. Und ich habe immer gesagt, darf ich mal was singen? Also ich sang quasi an jeder Gelegenheit.
Aber was
und
hat dich daran so, was fandst du so geil? Du wolltest du auftreten? Wolltest du, dass die Leute dich gut finden? Oder wolltest du einfach, hattest du Spaß am Gitarre spielen und hat dich die Musik bewegt? Oder war es schon vorne stehen, alle gucken, alle müssen leise sein, du machst was und so?
Nee, ich weiß nicht. Also ich denke, die Mischung war es. Also ich singe wirklich verdammt gerne. Ich singe auch so jeden Tag für mich.
Ich auch. Ich singe den ganzen Tag.
Singe wahnsinnig
gern. Es fällt einem gar nicht mehr auf. Und weißt du, dass es den Kindern total peinlich ist? Meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, du bist peinlich. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das allerpeinlichste an mir? Und hat sie gesagt, dass du immer singst, wenn meine Freunde und Freundinnen da sind, auch im Auto.
Ja gut, das würde ich auch unterschreiben. Das finde ich auch peinlich.
Auch im Supermarkt. Ich singe immer, weil ich auch letztendlich alle kennen ein Jahr und dann ist es auch egal, weißt du? Ich stehe da am Tomatenstand und.
Ja, so ist das. So was ist da bei mir. Das würde ich dir dann schon, also wenn wir, würde ich dir das schon austreiben. Also da würde ich schon sagen, pass auf.
Aber
also,
ich gehe ja nicht mehr einkaufen, wenn wir zusammen sind. Das machst du ja alles zu, weil ich verdiene doch das Geld. Das hatten wir doch schon festgelegt. Oh Gott.
Auf jeden Fall. Nee, das war die Mischung. Ich glaube, die aufzutreten als solches ist natürlich ein unheimlicher Kick und natürlich auch, wenn man dann so den einen oder anderen Blick kriegt von jemandem, der sagt, das machst du aber ganz schön. Mhm. Aber ich war jetzt nicht der Penetrante nach dem Motto, ich muss hier vorne stehen und weg hier alle. Nee, und so ein Typ war ich dann auch nicht.
Das glaube ich dir. Noch eine Frage. Ja? Das ist los, wenn spontan Besuch an der Tür klingelt. Ach, das sagt
wunderbar.
Ja auch viel
find
über
ich,
dich
finde ich wunderbar. Finde ich gut. Finde ich gut. Also ich bin, meine Mutter kam aus Estland, aus Tallinn. Wir waren wahnsinnig, also meine Mutter war sehr, sehr gastfreundlich. Und saßen keine 10 Minuten auf der Terrasse mit Freunden oder was auch immer. Dann stand auch sofort entweder ein Salat oder ein Hefezopf oder ein Kümmelkuchen auf dem Tisch. Nee, also unser Haus, ich bin gewohnt, also auch bei meiner Familie, auch mein Vater, da kann jeder klingeln. Und da freue ich mich riesig, wenn er kommt. Ist wurscht, wer da steht.
Offenes Haus, geht mir auch so. Finde ich das Allertollste auch bis heute, dass eigentlich immer alle, es steht auch meist die Tür auf, weil irgendeiner vergisst, sie zuzumachen und dann ist man so im Garten und dann geht man irgendwie rein und denkt mal, wie lange steht jetzt die Haustür hier schon auf eigentlich? Ja. Und das geht mir genauso. Und du sagst es auch gerade, es stand immer dann gleich was auf dem Tisch. So ist es bei mir auch. Für mich ist Gemütlichkeit nur denkbar in Kombination mit Essen.
Das stimmt, ich auch, finde ich auch. Ich bin großer, also ich kann auch relativ gut kochen, also ziemlich gut. Und ich koche auch gerne und ich sitze wahnsinnig gerne stundenlang mit Leuten rum und futter am liebsten so und wie die Franzosen besoffen, die dann irgendwann anfingen von der Papiertischtücher auch so Kügelchen zu machen und sich gegenseitig an den Kopf zu schießen. Also ich war viel in Frankreich als Teenager und in der Bretagne und ich mag, nee, aber das war bei uns immer, ich sitze unheimlich gern bei mir im Essen mit Leuten,
ich
esse gerne mit
Menschen. Und ich sitze unheimlich, wahnsinnig ungern irgendwo, wenn ich weiß, es gibt jetzt dann nichts mehr zu essen. Also was mich gar nicht interessiert, ist zum Beispiel stehen und trinken. Ich möchte gerne sitzen und essen. Also es gibt ja auch Leute, die lieben es so stehen und wir machen nur Drinks und ach, Essen ist doch nicht so wichtig und so. Und bei mir ist
Flying
es
Dinner oder Finger, das schlimmste Wort ist Fingerfood und Outlet. Also ja. Fingerfood finde ich schon als Wort furchtbar, weil ich denke, man beißt immer in der Finger rein.
Ja.
Und also ich finde auch, man sitzt und futtert und trinkt, und wenn es richtig, und ich merke auch bei mir, umso mehr ich trinke, da werde ich auch klüger. Das ist zum Beispiel auch ein ganz elementar für mich.
Das stimmt, das
wird. Ich habe dann Eingebungen, die sind für mich selber in dem Moment so beeindruckend, dass ich mich selbst verblüfft bin, was ich eigentlich für Gehirnwindung
habe. Aber wie wirst du, wenn du betrunken bist, wirst du anhänglich? Wirst du redundant?
Nein, Nee, gar nicht. Ich wäre noch schlimmer als jetzt.
Also ja, du bist dann aufgedreht, sagen voll. Wir mal, und wahnsinnig schnell im Kopf. So, weil ich kenne viele Männer, die werden redundant und anhänglich und dann werden die leicht lamoyant im Sinne von, warum bist du denn so abweisend?
Nee, lamoyant werde ich gar nicht. Und ich werde dann, also für mich selber zur Überraschung meiner eigenen Wahrnehmung, sehr, sehr klug. Mhm. In dem, also umso mehr ich trinke, weiß ich dann wirklich, da fallen mir Sachen auf und einem, die sind wirklich...
Und dann wird es auch gleich aufgeschrieben, so wie Hubert Burda, der ja immer nachts aufstand und seine Träume niederschrieb, um daraus ein kleines sozusagen Essay...
Ich möchte mich jetzt nicht über Burda unterhalten, wenn es mit uns geht.
Aber, dass man dann vielleicht in diesem Zustand der absolut geistigen Genialität auch zwischendurch sich nochmal Notizen macht.
Doch, ich habe ein Lied mal geschrieben, das weiß ich, auf Mensch, das heißt Viertel vor, ich bin die Kugel in deinem Colt, heißt das. Und da war ich völlig betrunken und bin dann morgens einmal zu meinen Kindern zum Frühstückstisch gegangen, hab denen vorgelesen. Da waren die aber, keine Ahnung, wie alt die waren, 12 und 10 oder da. Und die haben mich angeguckt, also wenn ich, was denn der Mist soll. Also das wäre ja so. Ich habe den Text dann aber so gelassen, den gibt's heute noch.
Ja.
Und ich finde den nach wie vor ziemlich bestechen. Den habe, das weiß ich ganz genau, den habe ich mit relativ dicker Birne, also da war ich schon relativ rotweinig.
Ah, okay, höre ich mir nachher an, werde ich nacharbeiten. Wenn du hast, ich habe jetzt gelesen und das muss ich jetzt nochmal verifizieren, weil ich mir nicht, es erscheint zusammen mit deinem Album, oder es ist ja schon erschienen jetzt am Freitag, das ist los. Gibt es dazu ein Kochbuch?
Ja.
So, jetzt hold on to your seat, ladies and gentlemen. Herbert Grönemeyer hat ein Kochbuch gemacht.
Nein, ich habe gar kein Kochbuch gemacht. Wir haben in Italien eben, was ich vorhin erzählte, wir haben da eben dieses Haus gemietet. Mhm. Und hatten dann das wahnsinnig große Glück, dass wir gefragt haben, ob man jemand finden könnte, der uns für uns kocht, weil wir halt ununterbrochen im Studio saßen. Und dann hat jemand eine Dame gefunden, Lorena, die kam aus ein paar Orte weiter und schlug auf mit der Attitüde, ich muss euch erstmal mir angucken, ob ich überhaupt für euch koche.
Genau.
So guckte die uns erstmal an. So nach dem
und
Motto,
was hast du dann gemacht, dass sie nicht Nein sagt?
Dass sie nicht Nein sagt. Dann guckte die uns wirklich so an nach dem Motto, erstmal ist das eine große Ehre, dass ich jetzt hier bin, was es auch war. Und dann sagte die so ungefähr mal sehen, wer seid ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich? Und dann hat sie angefangen zu kochen, also so eine Umbrisch, aber sie selber kam von, glaube ich, aus Salerno, also und kochte eine sehr, und fing damit an uns zu sagen, ich koche euch als erstes Pasta e Patate. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, bitte keine Pasta e Patate, weil das klingt schon mal sowas von Kaloriengeballer. Lass das besser, das wollen wir jetzt nicht. Und dann hat die aber so wunderbar gekocht, saß dann auch mittags bei uns immer, hat so eine Zigarette geraucht, haben noch ein kleines Glas Wein miteinander schon mit dann so getrunken. Und dann war das so toll mit der und so klasse, dass wir gesagt haben, so auch sentimental, weil der Alex, mit dem ich zusammenarbeite, Alex Silva, ist seines Zeichens Italiener. Die Eltern sind aus der Nähe von Bologna und sind nach Wales gegangen, um nach Amerika zu ziehen, sind aber in Wales hängen geblieben und haben ihn dann bekommen. Also die Eltern sind Italiener und die größte Krise, die er mal hatte zu Hause, war, als er rief mich mal irgendwann an und war völlig fertig, hat sich in ein Zimmer zurückgezogen und sagt, meine Eltern schreien sich an und das ist ein gestandener Mann. Und ich sagte, was hast du denn? Ja, furchtbar, da unten ist einer, die hauen sich was auf die Birne. Und ich natürlich als Deutscher sofort wahnsinnig besorgt, muss ich kommen, was ist los, muss ich dich hier retten? Es stellte sich raus, die stritten sich über ein Tiramisu-Rezept, die beiden Vater und Mutter. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, warum machen wir nicht ein Kochbuch? Einfach aus Sentimentalität. Warum, Lorena, warum schreibst du nicht auf, was du uns gekocht hast? Und vielleicht noch so ein paar Sachen. Hat selber ein Restaurant, selber ein eigenes Restaurant. Und ist, glaube ich, auch Vorsitzende der Köche in Umbrien oder Süditalien. War eine reizende Frau, wunderbare Frau. Und haben wir einfach aus Freude haben gesagt, für uns selber allein schon, dass wir das mal nachkochen können. Und dann haben wir dieses Kochbuch dazu gemacht. Das ist einfach mehr so ein Spaß. Das ist neben mir entstanden und ist
und
lustig.
Und bist du da vorne auf dem Titel drauf? Mit
Nein.
so einer Pastaschüssel in der Hand?
Nein, natürlich nicht. Nein.
Ach so, also das ist ihr Kochbuch.
Das ist ihr Kochbuch. Ich habe das nur initiiert und habe gesagt, komm, die hat das gar nicht geglaubt. Die hat gesagt, der spinnt noch so ein Schwätzer. Und dazu neige ich dann aber schon, wenn ich irgendwas sage oder irgendeine blöde Idee habe, dann versuche ich die auch zu Ende zu deklinieren. Und da habe ich dann auch gemacht und das ist schön geworden.
Und
nee.
Kann man denn die CD auch in so einem Package zusammen mit dem Kochbuch kaufen?
Da sind wir gerade am gucken, ob das geht. Das liegt daran, dass die Steuersätze, glaube ich, verschieden sind. Jetzt sind wir 19%
und 7%. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Buchpreisbindung und Ding. Und ja. Ganz, das gibt es nicht.
Doch, das
gibt es nicht. Willkommen in Deutschland.
Ja, abgefahren. Ja. Ich habe auch gerade gehört, dass wenn man Menschen umbringt, ist es besser als wenn man den Hund umbringt, weil der Hund ist Sachbeschädigung. Der Milch ist. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber jedenfalls, wir sind dabei. Man kann es eventuell auch, werden wir das auch nochmal zusammenführen. Ja,
ja, das wäre natürlich toll. Bist du jemand, der überhaupt nach Rezept kocht? Weil bei mir ist ja so, ich gucke mir die Bilder nur an. Also ich kaufe mir Kochbücher oder ich schaue mir Sachen an und gucke ich mir das Bild an und dann habe ich eine Inspiration. Aber ich denke mir dann, ich lasse mir doch von der blöden Schlampe jetzt nicht sagen, wie viel Pfeffer ich da reinmache. Verstehst du, was ich, also jetzt
mal... Also die Zutaten, also wie ich koche, muss ich nicht nachlesen, aber was dann zum Teil da reingehört, also in vernünftiges Curry oder keine Ahnung.
Ja,
oder
aber dann, wenn es so kleinteilig wird.
Nee, das nicht.
Weißt du, eine Messerspitze, das ist nichts, womit ich... Ich kann das Messer gar nicht so in den Topf da rein und dann in das Pulver, dass das überhaupt... Weil ich bin sehr, sehr chaotisch auch. Und so, also bei mir sind eher größere Mengen immer. Besser, wenn das heißt dann irgendwie 500 Gramm von irgendwas oder so, das kann ich gut. Und wenn es zu kleinteilig wird, denke ich mir, ah ja, das verspielt sich alles, sondern ich habe noch nie in meinem Leben nach Rezept gekocht.
Ja, also ich klebe nicht am Rezept, aber wenn ich was Neues koche, dann gucke ich mir schon, also wenn ich eine Tagine koche und dann mir irgendwelche Gewürze fehlen, dann gucke ich schon, dass ich die kriege und so. Und dann koche ich aber so, wie ich es gerne hätte.
Ich möchte gerne, können wir jetzt gucken, wo wir das dann machen als Paar, nur eine Küche.
Wie nur eine Küche.
Ein Bett in der Küche und nur eine Küche. Und du kannst jetzt sagen, vielleicht brauchen wir auch gar kein Bett. Aber
Bett fände ich schon wichtiger als Küche.
Ja, ach ja, okay. Ja. Ach so, okay.
Das denke ich schon, speziell wenn man dann neu zusammen, das finde ich schon wichtig.
Ja, ja, du hast total recht. Ja, komm, vergiss das mit der Küche. Wir finden schon jemanden, Lorena soll kommen.
Nein, aber Bett ich finde und Küche, nun, okay. Ja,
weißt
Bett
du,
und
eine Küche okay. Und dann stell dir vor, also wir haben diese Küche, riesig, riesige, tolle Küche, aber irgendwie trotzdem wahnsinnig gemütlich. Ah. Langer Tisch, viele. Und am Ende des Tisches Flügeltür, Bett.
Das klingt gut. Das können wir machen. Dann müssen wir gucken, wo wir das finden hier. Aber zwei Zimmer reicht dann schon. Das
finde ich auch.
Sei denn, man hat Familie noch oder wen wir alles noch mitbringen müssen, dann müssen wir noch ein bisschen anbauen.
Ja,
aber
ja,
grundsätzlich
klar.
Für uns.
Aber ich träume jetzt bei dir nicht vom Patchwork, muss ich ehrlich sagen.
Ach, das
ich
nicht.
Finde, dass wir zwei sollten zusammenbleiben, weißt du?
Ach so, als Einheit.
Als Einheit. Und jetzt, weil das jetzt dann, ach, mit meinem Mann und das ist auch schwierig dann, glaube ich. Der
fänd das nicht so doll. Also ich glaube, da gibt es noch einige andere, die das nicht so dolle finden. Aber egal. Man kann ja versuchen, da durchzukommen. Das ist vielleicht, das wird dann vielleicht irgendwann Gefängnis. Ja, aber egal, ja,
ja,
gut.
Ja, 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 ich will dich ganz für mich alleine.
Ja, das verstehe ich.
Liebst du Sicherheit?
Nee. Ich habe so viel erlebt in meinem Leben, dass Sicherheit in solches gibt es nicht. Es gibt keine Sicherheit. Das Leben ist schnell und auch gemein und unfair. Also Sicherheit hilft dir da gar nichts. Also Sicherheit ist meiner Meinung nach, das nützt nichts. Im Gegenteil, es ist immer, ich würde halt Sicherheiten, wenn eher immer in Frage stellen und aufbrechen. Also ich halte nicht so viel von Sicherheit.
Aber was, also hast du nicht irgendwas, wo du sagst, das brauche ich, um mich gut zu fühlen? Also sei es jetzt materielle Sicherheit oder ein Platz, wo du weißt, da bin ich, da habe ich meinen. Also ich bin manchmal so, dass ich das so toll finde zu wissen, ich habe jetzt hier ein Haus und das ist ein Dach drüber und egal was passiert, irgendwie habe ich das Gefühl, es kann mir keiner nehmen. Aber meinst du, es ist auch nur eine Illusion, oder?
Nee, ich habe die Sicherheit ist sicherlich, also wenn ich mich über was freue, ist es meine Familie und meine Freunde. Also ich denke, die Sicherheit, die ich finde oder wo ich über glücklich bin und wo ich mich geborgen fühle, ist genau das. Also in die Familie und die Freunde. Aber ich hänge jetzt nicht an materiellen Dingen und so. Also ich meine, ich habe gut reden, muss man dazu sagen. Klingt jetzt natürlich auch ein bisschen blasiert. Aber das finde ich nicht. Dafür weiß ich einfach, dass dir das nichts nützt, wenn das Leben halt wirklich in der ganzen Wucht zuschlägt. Dann nützt dir auch kein Dach über dem Kopf, in Anführungsstrichen. Also nee, die Sicherheit bei den Freunden, ja. Aber den Menschen, ja, die suche ich, die und für die bin ich wahnsinnig dankbar.
Du bist ein treuer Mensch auch, gell?
Ich bin relativ treu, ja. Ja,
ja also was, ich glaube, dass man das ja auch sieht, dass du arbeitest doch jahrzehntelang auch mit Menschen zusammen, ja. Und so.
Ich glaube auch nicht, dass Menschen austauschbar sind. Ich glaube, jeder Mensch ist ein Wunderwerk und was ganz Besonderes.
Mhm.
Ja. Die lassen sich nicht austauschen, sondern es sei denn, eine entpuppt sich wirklich als mega intrigant oder also es passiert irgendwas. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch so, ich bin ein Mensch, ich liebe Menschen, denke ich. Also das habe ich vielleicht von meinem Vater. Und ich habe, glaube ich, auch die Angewohnheit, so wie Kanadier oder Amerikaner vielleicht, für mich ist jeder erstmal ein Freund. Ich bin relativ blauäugig, was das
aber
angeht.
Aber das kommt einem so zugute, weil am Ende, glaube ich, macht man mit dieser Einstellung, ich bin auch immer, ich denke, ich vermute nichts Böses, ich unterstelle niemandem was Böses.
Ja.
Und ich bin damit so gut gefahren,
Na, das ist ja auch so, dass das absolute, ich würde sagen, 99% der Menschen sind auch. Es gab jetzt gerade eine wunderbare, das fand ich so bestätigt. Also erstmal habe ich das selber erlebt in meinen schweren Zeiten und dann gibt es eine unheimlich schöne Serie. Ich glaube, in der ARD-Mediathek heißt es, glaube ich, Weit. Das sind so ein Ehepaar aus Süddeutschland, die einmal um die Welt gereist sind, ohne Flugzeug, sondern nur Zuganhalter. Und die kommen zurück, nach Freiburg, so am Schluss dieser vier Serien. Und dann siehst du die Landschaft, und quer die Kamera so hoch und dann wird ihnen gefragt, was ist denn das, was übrig geblieben ist? Und dann sagen die diesen wunderbaren Satz, sagen, dass Vertrauen sich lohnt. Das war die Erfahrung nach vier Jahren überall auf der Welt. Überall, in jeder. Ja. Ich weiß noch, da gab es so eine Szene in Pakistan. Da wurden die dann direkt ins Gefängnis gesteckt, weil die Polizei sagte, das ist der einzige Platz, wo sie vernünftig schlafen können. So gefährlich. Ja. So gefährlich. Sie kommen mal gleich mit. Aber die sagen am Schluss dieser Weltreise, wo die alle Kulturen durchreist sind, sagen die ganz ruhig, was sich wirklich lohnt, ist Vertrauen. Und das ist genau das, was ich auch glaube. Es ist, man macht schlechte Erfahrungen, die sind auch nicht besonders witzig dann, aber das Gros, das Übergros ist, die Menschen sind
der Mensch
vertrauensvoll
ist, und
auch
vertrauenswürdig. Der Mensch ist, genau, ich sehe es auch so. Übrigens auch bei mir in der Talkshow sind so häufig Leute dabei, die ganze Welt durchreist haben, mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Rucksack, mit dem Motorrad. Und was sie sagen ist immer, der Mensch ist gut und alle haben mir geholfen und es gab einmal eine doofe Situation, aber ich bin 20 Monate unterwegs gewesen und eigentlich war alles gut.
Sehe ich auch so. Also insofern bin ich also ich glaube an Menschen, ich finde Menschen wunderbar.
Ich auch. Und weißt du was, in meiner Arbeit werde ich immer mehr zum Menschenfreund, weil ich jeden Tag mich mit Leuten unterhalte und ich bin nicht in jeden verknallt. Und manchmal kommen dann welche und dann denke ich mir, oh. Und dann unterhält man sich.
Überhaupt?
Überhaupt nicht, nämlich. Und dann kommt manchmal einer oder eine und dann denke ich mir, wenn die gehen, stehe ich dann da vorne am Balkon und winke noch und denke mir, wie nett und so. Süß. Und weißt du, man entwickelt so seine, man ist einfach ein empathischer Mensch so. Und das werde ich noch mehr durch meine Arbeit.
Ich denke, es ist wir leben durch die anderen, wir leben durch unsere Freunde, durch unser Gegenüber. Und das macht Spaß. Da werden wir gespiegelt und die bringen uns zum Lachen und die geben uns das Vertrauen ins Leben. Das ist schon schön.
Ja. Herbert, ich sag's ungern, aber ab jetzt müssen wir sozusagen, jetzt gehen wir vom Beruflichen ins Private, weil ist unsere Zeit.
Endlich. Endlich. Ich wollte schon
was. Wir haben uns gut zusammengerissen hier die letzten Stunden.
Jetzt wird's eng.
So, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier den Vertrag, sag ich mal. Ich habe eine Kleinigkeit ohnehin schon vorbereitet.
Was bringst du denn überhaupt mit?
Eine ganze Menge, kann ich dir sagen. Okay. Also es wird uns an nichts fehlen.
Okay, gut.
Und der Herbert also kann sich jetzt nochmal verabschieden, sozusagen in der Form, wie er jetzt ist, weil in 10 Minuten ist alles anders.
Ja. Soll ich jetzt Tschüss sagen?
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Was war das toll?
Manometer.
Wie ist das jetzt? Wie sagen wir es jetzt? Soll ich es meinem Mann heute schon sagen oder erst?
Ja gut, okay, das sind jetzt so ein paar Probleme.
Ja, aber du bist doch ein erfahrener Mann,
Clemens. Ja gut, ja, aber dann direkt raus mit der Wahrheit.
Meinst du?
Ja, dann mach
aber ich habe dir ja schon angedeutet, für mich ist das nicht eine Patchwork-Situation. Ich will den Herbert ganz für mich alleine.
Ja, aber ich glaube, also da sind heute so die Funken geflogen, aber auch so viel zwischen den Zeilen noch zwischen. Ich glaube, das ist eine sichere Sache.
Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, dann bestelle ich jetzt schon mal das große Auto. Ja. Habe ich denn deutlich genug gemacht, dass ich mir schon ein großes Haus mit einem großen Garten vorstelle?
Ich glaube, an ein, zwei Stellen hattest du es kurz erwähnt. Für uns ist ja das einzig Wichtige, also euch beiden natürlich alles Gute. Das einzig Wichtige für uns natürlich, dass du nächste Woche wieder für einen Podcast trotz allem noch hier antanzt.
Ich kann es nicht versprechen, der Herbert und ich, wir gehen dann wahrscheinlich jetzt erstmal auf eine lange, große Reise.
Okay, vielleicht eine kurze Pause für das. Ist okay, aber dann ist danach. Okay. Dann.
Ich gucke mal, was ich machen lässt.
Danke.
Aber ist jetzt alles nicht mehr so wie vorher. Schön, dass ihr dabei wart. Und selbstverständlich gibt es nächste Woche eine neue Ausgabe. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de